Ernst Wolf hat ein neues Buch über den WEF geschrieben und die Hintergrundmacht tritt immer mehr in den Vordergrund. Wir reden über Wladimir Putin, welche Rolle er wirklich spielt. Wir reden aber auch über einen alten Studienkollegen von Ernst Wolf, den lieben Wolfgang Kubicki, der sich sehr oft als falscher 50er herausgestellt hat. Wir reden natürlich auch über das Zentralbankengeld, das jetzt demnächst über uns alle drüber gestülpt werden soll. Der WEF ist einfach eine never-ending Story und Ernst Wolf hat das für uns mal so historisch zusammengefasst. Ihm ist es auch nicht immer leicht gefallen. Er hat auch öfters hohen Blutdruck bekommen. Aber irgendeiner muss die Arbeit machen. Also den Link zum Buch findet ihr unten in der Beschreibung und freut euch auf ein spannendes Interview. Nun kann ich nur jedem wünschen viel, viel Erfolg beim Vermehren der Erkenntnisse. Hallo Herr Wolf, herzlich willkommen bei Achtung Buch.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, gleich mal so direkt vorweg, wie fühlt sich's an, endlich wieder ein Buch geschafft zu haben?
Ja, das ist immer eine große Befreiung, wenn man damit fertig ist. Also das Buchschreiben selber ist ja doch sehr anstrengend. Und ich muss sagen, es gibt auch unterschiedliche Arten von Büchern, die man schreiben kann. Also ein Kinderbuch lässt sich wirklich sehr leicht schreiben und macht sehr viel Spaß. Aber so ein Buch über das World Economic Forum ist auch mit vielen unangenehmen Seiteneffekten behaftet. Also man erfährt ja nicht nur Angenehmes über die Menschen und das muss man auch verkraften. Außerdem war es also eine ungeheure Menge von Material, die ich da zu bewältigen hatte. Also ich bin wirklich froh, dass ich damit fertig geworden bin.
Ja, wir sind im Vorgespräch, sind wir dann auch irgendwie auch auf Wolfgang Kubicki gekommen aus der FDP und da hat sich dann herausgestellt, dass sie sogar mit dem trojanischen Pferd, würde ich fast sagen, studiert haben. Wie ist der denn so drauf gewesen damals?
Ja, der ist mir damals einfach deswegen aufgefallen, weil er damals schon so unglaublich ehrgeizig war und auch ein großer Selbstdarsteller gewesen ist. Und ich meine, das hat sich über die Jahre ja auch bei ihm erhalten. Also wir sind beide ungefähr gleich alt. Wir haben damals beide zur gleichen Zeit angefangen zu studieren. Aber man merkt dann ja schon als junger Mensch, wer dann unbedingt also den Drang hat, nach oben zu kommen und unbedingt auf irgendwelche Bühnen zu gehen und sich vor anderen da selbst darzustellen. Und in die Kategorie gehörte Wolfgang Kubicki rein.
Ja, ich erwähne das nicht einfach so aus Spaß und Jux und Dollerei, sondern der gute Wolfgang Kubicki ist ja auch in die Lehre gegangen vom WEF. Der hatte zumindest ein paar Schulungen da gehabt. Ist das so richtig?
Ja, der ist einer der Young Global Leaders gewesen. Also da gibt es ja eine ganze Reihe deutscher Politiker, die sich da haben ausbilden lassen. Und er gehört mit dazu. Also die anderen Bekannten sind Angela Merkel, Jens Spahn ist dabei, dann Annalena Baerbock ist die Jüngste unter denen, die dabei sind. Dann Cem Özdemir war dabei. Es gab einige CDU-Politiker, es gab ein paar FDP-Politiker. Also da sind eine ganze Reihe deutscher Politiker, die im Bundestag gesessen haben, sind durch diese Schule, diese Kaderschmiede des WEF durchgegangen.
Ja, der Wolfgang Kubicki, der ist in meinen Augen auch so eine Art trojanisches Pferd irgendwie. Auf der einen Seite setzt er sich in Bild-Zeitung ein für Freiheit der Menschen, gerade in der Corona-Zeit, tut er so, als ob er auch diese Stimmen erhören würde. Aber wenn es dann um die eigentlichen Abstimmungen geht, enthält er sich oder stimmt dann sogar für strengere Maßnahmen. Deswegen war das mir wichtig zu wissen, wie das ein Zeitzeuge erlebt hat.
Ja, genau, das gehört einfach zur politischen Taktik dazu. Also man muss ja sagen, die Politik, der Spielraum der Politik ist ja über die Jahrzehnte und gerade über die letzten Jahre immer enger geworden. Es gibt da also so eine Zweiteilung. Das eine, was man den Leuten vormachen muss, und dann die andere Seite ist das, wofür man sich dann in letzter Instanz dann tatsächlich entscheiden muss. Also für mich ist immer wichtig, um Politiker einzuordnen, nicht auf das zu hören, was sie sagen, sondern auf das zu schauen, was sie tun. Und wenn man auf das schaut, was sie tun, dann weiß man genau, wo sie stehen. Und da kann man bei Herrn Kubicki auch genau feststellen, wo er denn in Wirklichkeit steht.
Absolut. Ich meine, alleine diese Aussage schon ist, denke ich, guter Life-Advice, sagt man auf Englisch. Also eine gute Empfehlung vor allen Dingen auch an die jungen Zuschauer, sofern die denn dabei sind, hoffentlich. dass man immer auf das achten sollte, was jemand tut und nicht, was jemand sagt. Und bevor wir anfangen mit diesem kleinen Ort am Genfer See, brennen mir doch noch einige Fragen so richtig hier unter dem, die ich unbedingt fragen muss. Und zwar auch in der angeblich aufgeklärten Szene gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen, gerade zum Wladimir Putin. Und da sagen einige, okay, der war zwar beim WEF, aber irgendwie ist er auch nicht so verkehrt. Und Sie haben sich ja auch die Fakten angeschaut. Was denken Sie denn über Putin und welche Rolle er spielt?
Ich denke, dass er das Spiel, was im Moment groß gespielt wird, also den Great Reset, selber auch mitmacht. Also er hat den Krieg ja selber jetzt auch begonnen. Ich meine, natürlich hat es vorher Provokationen gegeben, aber er ist auf diese Provokationen eingestiegen. Und der Krieg, den wir jetzt sehen, der Krieg in der Ukraine, der fördert ja genau den digital-finanziellen Komplex, der hinter allem steht in der Welt. Also der digital-finanzielle Komplex hat in den letzten 3 Jahren ungeheuer viel Geld über die Pharmaindustrie eingenommen und er nimmt jetzt ungeheuer viel Geld über die Rüstungsindustrie ein. Und das Ganze, beides, also sowohl die vermeintliche Pandemie als auch der Ukraine-Krieg, dienen natürlich auch als eine hervorragende Ablenkung von dem wirklichen wichtigen Programm, das im Hintergrund läuft. Und das wirkliche wichtige Programm im Hintergrund, das ist die Einführung digitaler Zentralbankwährungen. Und da spielt Russland genauso mit wie andere Länder, also wie die USA oder wie ganz Europa. Außerdem muss man sagen, dass Wladimir Putin nicht der wichtigste Mann in Russland ist. In meinen Augen gibt es in Russland einen wichtigeren Mann und das ist der Chef der Sberbank. Die Sberbank ist die größte Bank Russlands. Die ist wichtiger für Russland als die Deutsche Bank für Deutschland. Und der Chef der Sberbank, das ist ein Mann namens Hermann Graef. Das ist einer der Young Global Leaders und der ist nicht nur Young Global Leader des WEF, sondern der sitzt direkt mit Klaus Schwab und einigen anderen Prominenten aus dem Westen, wie zum Beispiel mit Larry Fink, dem Chef von BlackRock, in dem Board of Trustees, also in der höchsten Organisation, im höchsten Komitee des WEF drin.
Ich finde es gut, dass wir gleich zu Beginn solche Kracher klären, weil das ist gut fürs Gespräch, gut fürs Interview. Und ich denke, da werden sich auch gleich einige dran reiben. Aber genau dafür sind wir da. Und das macht ja auch Spaß, muss man ehrlich sagen, weil am Ende werden wir dann, in ein paar Jahren werden wir wieder schlauer sein. Und wir haben Wladimir Putin, der Orban, der war ja auch im WEF, sogar, glaube ich, in der gleichen Klasse wie Angela Merkel. Ist das?
Ja, er gehörte zum ersten Jahrgang. Das war die Class of 93, glaube ich, also die 1992 gegründete erste Klasse. In der saßen neben Angela Merkel übrigens auch Bill Gates. In der saß auch Nicolas Sarkozy, da saß Tony Blair mit dabei, da war Gordon Brown mit dabei, Juan Manuel Barroso, der spätere EU-Kommissar, da war José María Aznar, der spätere Premierminister aus Spanien. Also da war eine ganze Reihe ganz prominenter Leute, Richard Branson war auch mit dabei. Also und da gehörte eben auch Viktor Orban dazu. Und ich denke, Viktor Orban spielt genau das gleiche Spiel wie alle anderen spielen, nur unter Vorspiegelung anderer Tatsachen. Und er wendet sich in seiner, er verfolgt einfach eine andere Taktik. Die große Strategie ist die genau die gleiche, die von den anderen verfolgt wird.
Sehen Sie da die neu gewählte, ich denke, Premierministerin in Italien genau in der gleichen Rolle? Wahrscheinlich ja.
Ja, ich denke, dass uns da was vorgespielt werden soll. Ich meine, da werden Leute genommen, die mal in die eine Richtung gehen, mal in die andere Richtung gehen. Aber das Wichtige ist das Spiel, was im Hintergrund gespielt wird. Also ich denke, die Politik sollte man nicht so ernst nehmen, weil die Politik wird vom Hintergrund geleitet und gelenkt und manipuliert. Also es wird heute kein Mensch mehr Premierminister irgendeines Landes, der nicht dem digital-finanziellen Komplex zu 100% hörig ist. Aber dieser digital-finanzielle Komplex ist einfach nicht so dumm, dass er nur Leute nimmt, die in die gleiche Richtung gehen, sondern da werden jede Menge Scheingefechte ausgetragen. Im Hintergrund läuft aber die wichtige Agenda und die läuft in Italien jetzt genauso weiter, wie sie in Russland läuft, wie sie in Deutschland läuft, wie sie in den USA läuft. Die große Agenda, das ist der Great Reset und das ist in erster Linie die Einführung von einem neuen Geldsystem, was übrigens nicht mehr und nicht weniger ist als die größte Revolution im Geldsystem in den vergangenen 3000 Jahren.
Werden dann automatisch die Retail-Banks, sage ich mal, abgeschafft oder werden die überhaupt noch überleben können? Werden die noch eventuell Hypotheken machen dürfen oder ist das vorbei?
Na, ich denke, die Geschäftsbanken werden, also denen wird auf jeden Fall die Kreditvergabe entzogen werden. Die werden aber im Wertpapiergeschäft weitermachen. Und deswegen muss dieses ganze Finanzcasino natürlich am Leben erhalten werden, weil die verdienen ja in den letzten Jahren sowieso über die Kreditvergabe kaum noch Geld. Die verdienen hauptsächlich über die Spekulation an den Finanzmärkten. Und da werden sie auch weiter gebraucht. Im Bereich der Kreditvergabe, da wird es dann nur noch die Zentralbanken brauchen. Und da gibt es auch eine ganz wichtige Sache, die meisten Leute nicht erkennen. Die meisten Leute gehen heute immer noch davon aus, die Zentralbanken sind staatliche Einrichtungen und diese staatlichen Einrichtungen unterstehen den Regierungen. Das ist absolut nicht mehr der Fall. Also die größten Zentralbanken der Welt, das sind die Federal Reserve in den USA, das ist die EZB in Europa, das ist die Bank of England. All diese Zentralbanken unterstehen heute dem digital-finanziellen Komplex. Die waren nämlich in der Krise von 2007, 2008, also in der Weltfinanzkrise, gezwungen, BlackRock als Berater einzustellen. Und zwar aus folgendem Grund. Zentralbanken sind Behörden. Behörden sind langsam, sind träge und sind nicht technologisch auf dem letzten und neuesten Stand. Und die brauchten 2009 zur Rettung des Systems, brauchten die Informationen. Und diese Informationen besaß nur eine Organisation und das war BlackRock. Und deswegen musste BlackRock mit an den Tisch. Und deswegen, also die ganzen Entscheidungen, die die heute treffen, die werden getroffen aufgrund des Datenanalysesystems Aladdin von BlackRock. Also die sind 100% von BlackRock abhängig. Und damit zeigt sich, dass auch die Zentralbanken, genau wie die Regierungen, heute zu 100% vom digital-finanziellen Komplex abhängig sind.
Ja, und wer sie verfolgt, der weiß natürlich auch, dass Aladdin auf den Servern von Microsoft läuft und das ist dann auch sozusagen läuft Hand in Hand und sehr, sehr, also was da abgeht, ist unglaublich. Wenn ich Sie jetzt fragen müsste, wenn man ja so ein Buch schreibt, ja,
Ja.
also die Weltmacht im Hintergrund, der WEF, man redet ja schon viel drüber, man hat hier so ein paar Einzelinformationen, man hat hier und dort mal ein Interview. Nur beim Schreiben kommen ja dann oft nochmal so neue Erkenntnisprozesse finden statt und neue Erkenntnisse kommen. Was war denn für Sie dann doch am Ende des Buches sozusagen nochmal ein krasses Aha-Erlebnis?
Also das krasseste Aha-Erlebnis, das war gleich eigentlich am Ende, dass das World Economic Forum auch dafür verantwortlich ist für die Zusammenführung der Zentralbanken bei der Entwicklung von digitalem Zentralbankgeld. Das war mir vorher nicht bewusst. Also das World Economic Forum hat im Jahre 2019 die Zentralbanken zusammengeführt, die großen Zentralbanken, und hat im Jahre 2020 ganz offiziell eine Initiative zu einer Einführung des digitalen Zentralbankgeldes ins Leben gerufen. Also das war mir vorher nicht bekannt, welche Rolle das WEF auch in dieser, also wirklich sehr, sehr wichtigen Angelegenheit spielt. Ansonsten ist mir während des Schreibens doch ab und zu mal, es wie Schuppen von den Augen gefallen, wie unglaublich mächtig das WEF über die Jahre geworden ist. Aber es ist ganz interessant, weil der digital-finanzielle Komplex, der setzt ja darauf, dass andere praktisch seine Schmutzarbeit machen. Und bei diesen anderen, da sind also auf der einen Seite sind es die Zentralbanken, die ja von ihm inzwischen beherrscht werden, dann sind es die Regierungen, dann sind es die großen Universitäten, dann ist es die Wissenschaft insgesamt. Aber ganz wichtig sind in den letzten Jahren die großen Stiftungen geworden. Weil über diese großen Stiftungen kann man unglaublich viel erreichen und die Leute natürlich total hinters Licht führen. Weil den Leuten wird immer gesagt, diese Stiftungen, das sind Einrichtungen von Philanthropen, die etwas von dem zurückgeben wollen, was sie selber an Glück und an Geld und Macht gewonnen haben in diesem Leben. Nichts davon ist wahr. Diese ganzen Stiftungen, ob das nun das World Economic Forum ist, ob das die Bill und Melinda Gates Stiftung ist, ob das die Open Society Foundations von George Soros sind, ob das der Wellcome Trust in Großbritannien ist, all diese Stiftungen sind nichts anderes als Speerspitzen, mit denen die Interessen des digital-finanziellen Komplexes in unserer Zeit durchgesetzt werden und mit dem vor allem der Parlamentarismus hintenrum ausgehöhlt wird.
Ja, wenn Sie jetzt schon so energiereich sprechen, dann möchte ich die Welle weiter surfen. Wenn man sozusagen dann diesen Machtstrukturen immer weiter folgt, ja, der WEF ist ja auch sozusagen wie so eine öffentliche Loge, wo sich dann Top-Leute aus den einzelnen Bereichen treffen, ja. Eine Lüge versteckt man in dem am besten, wenn man sie öffentlich macht, ja, oder zumindestens, dass man kein Geheimnis draus macht. Und wenn man dann sozusagen dieser pyramidalen Struktur immer weiter nach oben folgt, ja, der WEF ist ja dann auch irgendwo ein Instrument. Wo, in welche Richtung geht es denn weiter? Wir bewegen uns jetzt vielleicht ein bisschen in Spekulation, weil Ihnen sind ja die Fakten schon sehr wichtig. Aber was wären denn da die Optionen?
Also Sie meinen, wie es jetzt weitergehen wird mit dem WEF?
Ja, oder ich meine, der WEF ist ja auch nur wieder eine Zusammenkunft von Superreichen, von Interessengruppen. Und es ist ja auch anzunehmen, dass beispielsweise jemand wie Klaus Schwab auch nur jemanden anderen wieder antwortet, weil dafür ist er mir quasi fast nicht hoch genug in der Hierarchie, wenn ich so mir seinen Lebenslauf anschaue.
Na, ich denke schon, dass er ziemlich weit oben ist in der Hierarchie. Also ich glaube nicht, dass es auf der Welt noch einen anderen Menschen gibt außer ihm, der nach einem Handygespräch sofort ins Weiße Haus vorgelassen würde, der sofort in den Kreml vorgelassen würde, den Xi Jinping wahrscheinlich sofort empfangen würde, wenn er in Peking gerade eingetroffen wäre. Also da gibt es bestimmt kaum jemand anders, der so direkten Draht zu den ganzen Führern auf der Welt hat. Aber es geht eigentlich gar nicht so sehr um die Person Klaus Schwab, sondern Klaus Schwab ist ja auch ein Produkt seiner Zeit. Also Klaus Schwab hat ja mal angefangen mit dem WEF als European Management Forum. Und da hat sich etwas entwickelt und da ist Klaus Schwab in eine Rolle gerückt als ein informeller Vermittler zwischen den ganzen Machtstrukturen. Und ich denke, diese Machtstrukturen, da dürfen wir nicht so sehr auf die Personen gucken, weil die Personen, die kommen und gehen. Aber die Institutionen selber, die bleiben. Und diese Institutionen, die haben sich über die letzten 50 Jahre gewaltig verändert. Also es hat zwei Prozesse gegeben, die unsere Welt heute bestimmen. Das eine ist die Digitalisierung der Welt und das andere ist die Finanzialisierung der Welt. Die Digitalisierung hat dazu geführt, dass 5 große Digitalkonzerne die Welt mehr oder weniger in den Händen halten heute. Das sind Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft und als letztes noch Meta. Also das sind die großen 5 Konzerne und im Finanzbereich, da haben es die großen Vermögensverwalter geschafft. Also im Finanzbereich haben wir so mehrere Wellen gehabt. In den 80er, 90er Jahren sind die Investmentbanken immer stärker geworden, dann die Hedgefonds und danach die großen Vermögensverwalter. Die großen Vermögensverwalter, die 10 größten, verwalten heute so ungefähr 40 bis 50 Billionen Dollar. Das ist mehr als das Bruttoinlandsprodukt von den USA, China und Japan, also den 3 größten Volkswirtschaften zusammen. Also da sieht man, wie mächtig diese Leute geworden sind. Und das ist natürlich eine Macht, da spielen die einzelnen Personen gar nicht so eine große Rolle. Ich denke auch, Larry Fink ist nicht so wichtig wie Aladdin selber. Also Aladdin ist ja eine künstliche Intelligenz und diese künstliche Intelligenz ist heute viel wichtiger als die Person Larry Fink. Diese künstliche Intelligenz von Aladdin, die beherrscht heute unser Leben. Die legt fest, welche Preise wir für welche Waren heutzutage zahlen müssen. Also das ist der Trend, in den wir gehen. Und ich denke, die größte Gefahr, unter der wir leben, ist eben diese Ausweitung der Macht von künstlicher Intelligenz. Wir wissen ja alle, dass Klaus Schwab auch zur Gattung der Transhumanisten zählt, dass er also die biodigitale Konvergenz für einen Fortschritt in der menschlichen Entwicklung hält. Und ich halte das also für die gefährlichste Entwicklung, vor der wir im Moment stehen.
Ja, das ist die Biografie, das habe ich ja auch nachlesen dürfen. Das ist schon sehr interessant vom Klaus Schwab, wie er dann als, sagen wir mal, solider Maschinenbauer dann irgendwann doch noch nach Harvard geht und dort anstatt 2 Jahre ein Jahr für sein weiterführendes Studium benötigt und dann dort quasi auch unter die Fittiche genommen wird von Henry Kissinger. Henry Kissinger ist beispielsweise so jemand, wo ich sagen würde, okay, das ist so die nächste Stufe und der lebt ja auch noch, ja, und der hat ja quasi dann Klaus Schwab auch zu dem dann entwickeln lassen, was er heute ist, ja, und das ist natürlich auch interessant zu schauen, wer sind dann die Leute hinter Kissinger noch und so weiter. Das ist ja sozusagen, dass man dieser Pyramide nach oben folgt. Was hat sie denn, was denken Sie denn von Klaus Schwab? War er schon immer sehr machtbesessen oder war einfach jemand, der aufgrund auch vielleicht schon seines Studiums ja doch ein sehr zuverlässiger Erfüllungsgehilfe ist?
Ich denke, war beides. Also machtbesessen ist er bestimmt gewesen, weil sonst würde er nicht da sein, wo er heute ist. Und ein Erfüllungsgehilfe ist er auf jeden Fall auch gewesen. Also das findet man ja gerade oft in diesen Kreisen. Also er gehört ja zu diesen elitären Kreisen dazu. Also seine Eltern waren ja elitäre Personen schon. Er ist ja aufgewachsen unter sehr elitären Umständen. Also da, ich muss sagen, ich habe da selber auch eine direkte Beziehung zu dieser ganzen Welt, weil ich ja selber als 19-, 20-Jähriger mal an eine Elite-Universität in den USA gegangen bin. Und ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, unser erster Abend an dieser Universität damals, da wurden wir von einem älteren Professor begrüßt, der hat uns gesagt, also ihr seid die zukünftige Elite der Welt, seid euch dessen bewusst und denkt immer darüber nach, welche Verantwortung auf euren Schultern lastet. Im Grunde war die Botschaft, die uns mitgeteilt wurde, ihr seid jetzt ganz oben, ihr müsst euch nur fügen, dann bleibt ihr auch oben. Und ich habe dann auch ganz schnell gemerkt, was passiert, wenn man sich nicht fügt, weil ich bin ja nach einem Jahr damals aus den USA ausgewiesen worden, weil ich mich gegen den Vietnamkrieg ausgesprochen habe. Ich habe damals mehrere Artikel gegen den Vietnamkrieg geschrieben und bin deswegen aus den USA sofort ausgewiesen worden. Also da zeigt sich, dass in diesen elitären Kreisen nur die Leute wirklich nach oben kommen, die bereit sind, das Spiel mitzuspielen. Die, die da gegen den Strom schwimmen, die werden gleich ausgesondert.
Ja, aktuell das WEF und der Ukraine-Krieg, das ging ja 2014, da wurden die ja auch schon sehr aktiv, wie ich im Buch gelesen habe. Welche Rolle hat denn da der WEF gespielt oder spielt immer noch?
Ich finde, das Wichtigste zu sehen beim Ukraine-Krieg ist, welche Rolle das WEF da nicht gespielt hat. Und zwar, es gibt ja einen Menschen auf der Welt, der den Ukraine-Krieg also zumindest in Ansätzen hätte verhindern können. Und das ist Klaus Schwab. Also Klaus Schwab hat eine direkte Beziehung zu Wladimir Putin. Er hat eine direkte Beziehung zu Joe Biden. Er kennt sämtliche Führer der Welt. Also ob das Herr Macron ist, ob das jetzt hier in Deutschland der Olaf Scholz ist, die sind alle schon in Davos gewesen. Der hat von denen die Handynummern. Der hätte alle entscheidenden Leute an einen Tisch bringen können und hätte sagen können, Leute, lasst uns erstmal reden, bevor wir die Waffen sprechen lassen. Er hat nichts von dem getan. Und ich denke, das ist die größte Unterlassungssünde, die man ihm im Moment vorwerfen kann. Und ich denke, damit hat er gezeigt, auf welcher Seite er steht. Also Klaus Schwab ist selbst einer der Mitinstigatoren dieses Krieges, also auf indirekte Art und Weise.
Wie erklären Sie sich das, dass in der breiten Bevölkerung das Thema World Economic Forum gar nicht beachtet wird oder wenn dann wird dann auch bewusst weggeschaut? Also wo sind die kritischen Journalisten in diesem Lande, die darüber eigentlich flächendeckend berichten müssten?
Na, es ist interessant, dass viele Journalisten wahrscheinlich auch ein schlechtes Gewissen haben, weil ich denke, dass eine ganze Menge Journalisten sich irgendwann mal beworben haben als Young Global Leaders, weil das beim WEF für die Young Global Leaders, da muss man sich selber bewerben. Und da gehen jedes Jahr Tausende von Bewerbungen ein. Und ich weiß von einigen Leuten, die tatsächlich im Journalismus relativ hochgekommen sind, dass einige von denen sich da beworben haben und dann nicht angenommen worden sind. Andere haben da vielleicht auch mal teilgenommen an einigen Sitzungen oder haben Davos auch ein paar Mal besucht und haben deswegen vielleicht auch ein schlechtes Gewissen und denken dann oder verkaufen den Leuten das als eine von vielen Organisationen, so wie zum Beispiel die Bilderberger oder andere Organisationen, die eben dann in letzter Instanz doch nicht so wichtig sind. Aber ich glaube, dass das WEF wirklich, also zumindest zu den drei wichtigsten Stiftungen der Welt gehört. Vermutlich also in meinen Augen ist es politisch die wichtigste Stiftung. Und was die Gesamtgesellschaft angeht, zumindest mit der Bill und Melinda Gates Stiftung und mit George Soros Open Foundation Societies, eine der drei wichtigsten Stiftungen der Welt. Aber es ist interessant, weil das World Economic Forum ja auch im Bereich der Medien ganz aktiv ist. Also wir haben in Deutschland ja auch bekannte Journalisten, die die Schule der Young Global Leaders durchlaufen haben, so wie zum Beispiel Sandra Maischberger. Das wissen die wenigsten, dass die auch einmal dazu gehört hat. Und von der ist dann natürlich auch nichts Großes Kritisches über das World Economic Forum zu erwarten. Und da die ja im Fernsehen, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen wahrscheinlich eine relativ große Rolle spielt, werden diejenigen, die da gerne hochkommen wollen, sich natürlich nach der richten und dann deswegen auch selber nicht sich besonders kritisch zum World Economic Forum äußern.
Ja, was ist denn der große Vorteil, einer Maischberger quasi im Sack des World Economic Forums zu sein? Also, was verspricht sie sich davon? Hat sie diese Position, die sie jetzt hat in den öffentlich-rechtlichen Medien, nur erhalten, weil sie im WEF ist? Oder hat der WEF, oder wie funktionieren die Mechanismen?
Na, das ist ganz einfach. Ich meine, die ist für die Öffentlich-Rechtlichen natürlich eine ganz interessante Person, weil wer bei den Young Global Leaders dabei gewesen ist, der hat natürlich die Handynummern von allen anderen Young Global Leaders. Und wer da eine Talkshow bei der ARD oder beim ZDF hat und dann sagen kann, pass mal auf, Leute, ich kann den anrufen, ich kann den Premierminister da anrufen, ich kenne den Außenminister da, wir waren zusammen in einem Unterrichtskurs, ich kann den in meine nächste Show einladen. Das ist natürlich für die ein gefundenes Fressen, da werden die natürlich sofort zugreifen. Na, aber auf der anderen Seite ist ja interessant, dass Frau Sandra Maischberger kein Schild um den Hals trägt, ich war mal beim BEF dabei, sondern diese Beziehung einfach zu ihren Gunsten spielen lässt.
Ja, also wenn ich es nicht besser wüsste, dann würde ich denken, wir befinden uns in so einem James-Bond-Movie und der Villain Klaus Schwab sitzt da mit seinem Kätzchen, streichelt das und will eine Atombombe irgendwo auf der Welt anzünden oder zumindest die Depopulation vorantreiben und den Transhumanismus. Und da sind wir ja auch schon bei einem ganz aktuellen Thema, der ganz hoch auf der Agenda ist. Da gibt es ja noch diesen verrückten Havari, müsste der heißen. Ja, das ist jetzt nicht der uneheliche Sohn vom Klaus Schwab, aber vom Gedankengut könnte das passen.
Ja, das ist einer der größten Repräsentanten dieses Transhumanismus, also ein unglaublicher Zyniker, ein eiskalter Technokrat, der also alles, was im technokratischen Bereich passiert, also alles, was da im digitalen Bereich, im Bereich der künstlichen Intelligenz passiert, der das mit einer Eiseskälte den Leuten präsentiert und den Leuten klar sagt, wohin die Reise geht. Und man sollte sich dessen Videos ab und zu mal angucken, weil es gibt keinen, der das Ganze so schonungslos darlegt. Also das ist die Welt, in die wir eigentlich geführt werden sollen. Und das ist eine Welt, die ich wirklich, von der ich mir nur wünsche, dass sie meinen Kindern und meinen Enkeln erspart bleibt.
Herr Wolf, wer ist dann bitte das Gegengewicht zu dieser Klapsmühle WEF?
Ja, das Gegengewicht, das sind wir alle. Das ist das Entscheidende. Also wir alle müssen uns davon trennen, dass wir diesen Leuten einfach eine Carte Blanche geben, um ihre Wahnsinnsideen weiter fortzuführen. Also das für mich immer ist das alles Entscheidende, dass deren Macht ruht nicht darauf, dass sie so viel Geld haben. Das ruht auch nicht darauf, dass sie über so viel Waffen verfügen, sondern deren Macht ruht einfach auf der Unkenntnis der Mehrheit der Bevölkerung über das, was die in Wirklichkeit tun. Und diese Unkenntnis, die zerbröckelt ja im Moment. Also ich denke zum Beispiel, dass Klaus Schwab ein gewaltiges Eigentor geschossen hat mit seinem Buch The Great Reset. Weil The Great Reset ist überall in den Medien rumgegangen und hat das WEF sehr populär gemacht. Also sehr viele Leute, die früher das WEF nicht kannten, kennen das heute. Und sehr viele haben sich darüber informiert und sind relativ entsetzt über das, was ihnen da um die Ohren geflogen ist. Und deswegen denke ich, also je schlimmer das wird im Moment und je mehr Menschen mitbekommen, wie schlimm das alles wird, umso mehr Menschen werden auch aufwachen. Und wenn die Mehrheit oder zumindest ein großer Teil der Menschen dann sagt, das machen wir nicht mit, dann denke ich, haben wir eine Chance, dass diese ganze Reise in diese schreckliche Welt dann nicht mehr vonstatten gehen wird. Es gibt für mich auch ein paar ermutigende Zeichen zurzeit. Es gibt zum Beispiel die großen Probleme bei Meta. Meta ist ja die Nachfolgeorganisation von Facebook und Mark Zuckerberg hat sein Unternehmen nicht umsonst umbenannt, sondern er hat vor einem Jahr oder anderthalb Jahren mal bekannt gegeben, wir nennen uns jetzt Meta, weil wir glauben, die Zukunft der Digitalität ist das Metaversum. Er hat damals gesagt, dass die Leute in 5 bis 10 Jahren 1 bis 5% ihrer Zeit im Metaversum verbringen werden. Also mit diesen QR-Brillen auf dem Kopf sich in eine andere Realität hineinbegeben werden. Und das ist tatsächlich nicht eingetreten, sondern das ist ein absoluter Flop geworden. Die Menschen sind nicht bereit, diese Brillen zu akzeptieren. Viele Eltern sind nicht bereit, ihre Kinder im Kinderzimmer mit solchen Brillen sitzen zu lassen. Also da müssen diese Leute auf jeden Fall umdenken. Und ich denke, das ist ein gutes Zeichen, dass man so langsam erkennt, wohin diese ganze digitale Reise führt, dass die uns in eine Welt führt, die absolut nicht zum Menschsein selber passt. Weil das Wichtigste am Menschsein ist die Selbstbestimmtheit des Menschen. Und was die wollen, ist die Fremdbestimmtheit durch künstliche Intelligenz. Und das lässt sich nicht miteinander vereinbaren.
Sie haben ja gesagt, wichtig ist nicht mitmachen, wenn man das nicht möchte. Wenn man allerdings sagt, okay, ich mache nicht mit, aber ich möchte auch noch aktiv werden. Also jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten. Was sagen Sie jedem Einzelnen, was sind die Vorschläge, wenn jemand sagt, ich möchte aktiv an der Verbesserung teilnehmen?
Ja, ich denke, also man kann im Kleinen kann man damit beginnen, dass man zum Beispiel darauf besteht, dass man bar zahlt, dass man nicht alles immer digital bezahlt. Man muss nicht alles immer über Amazon bestellen. Man kann auch bei seinen regionalen Anbietern sich die Dinge kaufen. Man muss da einfach ein bisschen überlegen über die ganz normalen Dinge, die man jeden Tag tut. Man muss seine Kinder auch nicht ständig vor ein iPad setzen. Man kann sich mit seinen Kindern beschäftigen. Man kann seinen Kindern auch mal wieder ein Buch vorlesen, statt irgendwo den Tony in der Ecke anzumachen. Also da gibt es unendlich viele Möglichkeiten, wie man sich dieser Entführung in die digitale Welt entziehen kann. Dann kann man sich darüber informieren, was in der Welt passiert und mit anderen darüber diskutieren. Man muss nicht selber jetzt einen YouTube-Kanal ins Leben rufen und andere Leute da im großen Stil informieren. Es reicht, wenn jeder mit seinen Nachbarn oder mit seinen Bekannten darüber redet und da Diskussionen entfacht. Weil der Nährboden für Aufklärung war nie so gut wie jetzt in unserer Zeit, weil die Gegenseite im Moment ihr Gesicht immer stärker entblößen muss. Und das zeigt natürlich, wie unmenschlich diese ganze Agenda ist. Und das ist natürlich eine gute Gelegenheit, bei den Leuten einen Ansatz zu finden, um die Leute zur Kritik zu ermuntern.
Ja, man kann ja auch jetzt zu Weihnachten ein gutes Buch zu dem Thema kaufen und das unter den Weihnachtsbaum legen und vielleicht noch an den Nachbarn verschenken. Vielleicht hilft das ja. Wir haben auch Ihr Buch hier unter dem Interview natürlich verlinkt, wie Sie es gehört. Und ja, das wäre ja auch eine Möglichkeit, so damit zu machen. Zwinker-Smiley.
Ja, genau.
wir sind jetzt bewusst, oder ich bin bewusst jetzt nicht in alle Details vom Buch reingegangen. Dafür haben Sie es ja geschrieben, dass man es dann ordentlich nachlesen kann. Gibt es zum Schluss unseres Gespräches noch irgendwelche wichtigen Dinge, die Sie noch den Zusehern mitgeben möchten?
Ja, das Buch hat ein bisschen darunter gelitten, dass es einfach sehr lang geworden ist. Und wir mussten am Schluss uns entscheiden, einige Dinge da herauszunehmen. Also am Anfang hatten wir geplant, dass wir die Liste der Global Leaders for Tomorrow, also der Global Leaders von 1993 bis 2004 auch mit hineinnehmen. Das haben wir dann gestrichen, weil das Buch dann einfach zu lang geworden wäre. Es enthält jetzt nur die Young Global Leaders ab 2004. Das ist schon ein sehr langer Bereich. Da hat ein Team für mich also die Originallisten wieder zusammengestellt über die Wayback Machine, weil das WEF da inzwischen einige Namen gelöscht hat. Das WEF befindet sich im Moment auf dem Rückzug. Man sieht, also ich habe während des Schreibens auch gemerkt, dass das WEF gerade in den letzten Wochen und Monaten immer mehr Seiten gelöscht hat. Also die haben wirklich Angst davor, dass viele Dinge aufgedeckt werden, von denen sie nicht gerne wissen mögen, dass die Leute sie wissen sollen. Also das ist eine Sache, die ein bisschen schade ist, aber man kann diese Sachen finden. Also im Internet findet man noch diese Young Global Leaders Listen. Und zwar hat die ein ehemaliges Mitglied dieser Young Global Leaders, der da wohl ausgetreten ist, ins Internet hineingesetzt. Ich denke, das ist ein Professor, der an der London School of Economics arbeitet. Das ist der Richard Werner, Englisch Richard Werner. Der hat die mal reingestellt und die kann man da im Internet noch finden. Ansonsten kann ich den Leuten nur sagen, also auf jeden Fall den Blutdruck vorher ein bisschen testen, weil das Buch wirklich eine ganze Menge Neuigkeiten und Nachrichten enthält, von denen man wahrscheinlich sehr unangenehm überrascht sein wird. Also für mich war es jedenfalls so, dass ich wusste vorher schon einiges, aber das Schreiben des Buches hat mir dann doch die Augen geöffnet und mir zu verstehen gegeben, dass wir in einer Zeit leben, in der Geld und Macht in einer unvorstellbaren Art und Weise konzentriert sind in den Händen von ganz wenigen Leuten.
Ja, es ist wichtig, sowas auch niederzuschreiben, dass es dokumentiert wird. Und danke, dass Sie das getan haben. Einer muss es ja tun. War sicherlich ein harter Job, eine harte Aufgabe. Aber ja, einer muss es tun. Und jetzt können wir das Ganze auch bestellen und selbst nachlesen oder dann eben auch idealerweise an den ein oder anderen Zweifler weiterschenken. Und ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie Zeit gefunden haben, bei Achtung Buch dabei zu sein. Wir freuen uns immer, so tolle Gäste zu haben. Und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Ach, und PS, nochmal was Persönliches an Sie. Wenn man so quasi wirklich an der Front der Aufklärung, ja, Front ist vielleicht ein blödes Wort, aber vorne an der Speerspitze der Aufklärung sich bewegt und auch sehr in der Öffentlichkeit steht. Wie ist das da, wenn einem da der Wind entgegenbläst? Und bläst er entgegen? Merkt man irgendwelche Nachteile?
Ja, der bläst schon ziemlich heftig entgegen. Aber ich meine, ich bin das ja gewohnt inzwischen. Also ich habe ja eben schon erwähnt, dass ich also 1970 aus den USA ausgewiesen worden bin, damals aus politischen Gründen. Und das hat damals zum Beispiel meine Eltern nicht besonders erfreut. Das hat natürlich auch mein ganzes Umfeld nicht besonders erfreut. Das hat mir damals schon sehr, sehr große Schwierigkeiten bereitet. Also mein Leben ist danach ganz anders verlaufen, als ich es eigentlich geplant hatte. Aber ich habe mich dann daran gewöhnt, an diesen Gegenwind. Und ich habe also auch nicht geplant, irgendwo an vorderster Front in der Aufklärung zu arbeiten. Ich habe vor einigen Jahren dieses Buch über den IWF geschrieben, habe damit gerechnet, dass da vielleicht 2.000, 3.000 Stück von verkauft werden und die Sache dann ihre Ruhe damit hat. Ich habe nie damit gerechnet, dass ich in so einen Wirbel hineingeraten werde. Aber ich muss sagen, also ich akzeptiere das im Moment. Ich fühle mich ganz wohl in dieser Rolle, weil ich gebe einfach nur das weiter, was ich in den letzten 50 Jahren erfahren habe. Und ich denke, das ist ja ganz wichtig, weil ich finde einfach, wir sind auf einem erschreckenden Weg, und dieser Weg muss einfach gestoppt werden. Also ich habe selber Kinder und Enkel und denen fühle ich mich verpflichtet. Und ich schlafe abends mit gutem Gewissen ein, deswegen, weil ich denke, dass ich etwas dazu beitrage, dass die in einer Welt leben, die ein bisschen besser aussieht als die Welt, in die wir jetzt geführt werden sollen.
Absolut richtig und auch ermutigend für alle anderen, die zusehen, selber aktiv zu werden und einfach weiterzumachen und nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Und dann kann man auch wesentlich besser schlafen. Das kann ich bestätigen. Wir machen das ja alle hier, weil wir uns ja irgendwo auch der Wahrheit verpflichtet fühlen, beziehungsweise wir wollen uns der Wahrheit annähern. Wir haben ja nicht den Anspruch, die Wahrheit zu
Ganz
besitzen.
genau.
Und sehr spannend. Wenn es Neuigkeiten gibt, wieder bei Ihnen, wahrscheinlich täglich, bitte melden Sie sich bei uns. Und
Das mache ich.
dann gehen wir wieder auf Sendung, auch gerne mal zwischendurch. Und ja, ich wünsche Ihnen alles Gute auf Ihrem Weg und auch vor allen Dingen eine besinnliche Weihnachtszeit. Und ja, dann bis ganz bald, Herr Wolf.
Ja, vielen Dank.